Anstoß, der Fußball-Podcast.
Ich würde die heutige Folge gerne mit einem Zitat von Olli Kahn beginnen. Eier, wir brauchen Eier. Mir ist heute beim Einkaufen so ein 10er-Pack Eier in der Einkaufstüte kaputt gegangen. Das war eklig. Das war fast so gelb wie gestern Köln gegen Hamburg in der Fußball-Bundesliga. Ist dir das auch schon mal passiert?
Ja, ist mir auch mal passiert. Das gehört natürlich zu den absoluten Fails. Das ist ganz witzig, dass du jetzt mit so einer Alltagsbeobachtung beziehungsweise mit einem Erlebnis einsteigst, weil ich wollte eigentlich auch mal so anfangen, so mit so einer Onkelfrage, weißt du? Onkel stellen ja ganz gerne mal auf Familienfeiern so Fragen. Damit versuchen sie so ein Gespräch aufzubauen und man sieht sie zum ersten Mal nach 15 Jahren wieder und dann fragt der Onkel dich so: Wie seid ihr gekommen? Seid ihr über die A1 gefahren oder seid ihr dann über die 2 und Landstraße den Rest?
So, ne? Und da haben mich meine Eltern jedes Mal, bist du gut durchgekommen, weil ich ja einmal unterhalb der Elbe Richtung Niedersachsen muss. Also ich muss über die Elbe rüber, aber ich fahre meistens unter ihr durch, sprich ich nutze den Elbtunnel. Ich kenne diese Fragen.
Absolut, oder dann so, weißt du, so auf der Familienfeier nach 8 Jahren sieht man sich dann mal wieder. Auge, fährst du eigentlich noch deinen Audi? Weißt du, das auch, und dann sagst du, nee, ich bin jetzt umgestiegen auf hier auf E-Auto, ne?
Porsche.
Ja, Porsche, genau.
Porsche.
Und bist zufrieden? Ja. Und wie viel hat er jetzt runter?
Ja. Frisst viel,
ne?
Ja. Aber guter Sound,
ja.
Der knattert richtig gut. Da werde ich auch schon immer am Ortseingang erkannt, wenn ich dann mit meinem neuen Elfer komme.
Und Onkel sind in der Regel auch immer Vertriebler. Und die hatten früher immer schon so ein Auto, auf das man so ein bisschen neidisch geguckt hat, was man eigentlich immer nur so aus dem Quartett kannte. Aber die
Jahreswagen.
Ja, genau. So ein Jahreswagen. Und dann kam auch immer so, erzählt ja dann die Tante, hier, er kriegt jetzt ja bald wieder einen neuen, ne? Er kriegt jetzt ja bald wieder einen neuen. Aber die haben jetzt zum ersten Mal, haben sie jetzt von Audi auf Opel umgestellt, ne? Da soll er den neuen Omega kriegen.
Und mein Onkel Heinz, der hatte immer richtig dolle Autos, weil der war Fahrschullehrer. Der hatte auch immer neue. Und der kam auch echt immer jedes Mal mit einem neuen Auto. Und dann durfte man sich auch mal reinsetzen.
Das war geil, ne? Wenn man dann irgendwie zum Beispiel, was denn ja selten vorkam, aber dann vielleicht auch irgendwo mal im Dorfkrug die Familienfeier ausgetragen hat, dann hat man so gefragt, oh, darf ich bei Heinz mitfahren? Ne? Diese 250 Meter, die man ja trotzdem gefahren ist, weil Oma ja schon so ein bisschen gebrechlich ist, ne?
Aber Oma ist nie aus diesen Autos rausgekommen, nee. Weil bei Heinz saß man immer sehr tief.
Und Oma hat halt auch einem gezeigt, weshalb es diese Griffe zum Festhalten oben bei der Tür gibt, weißt du?
Ja, die sind wichtig.
Also ich glaube, die Gen Z weiß gar nicht, dass es die gibt. Aber Oma hat einem immer gezeigt, weshalb es die gibt, weil man sich da oben ja festhalten konnte, ne?
Aber die Gen Z fährt da auch E-Scooter oder fährt die auch Auto?
Das stimmt. Ich kann mir vorstellen, dass die Gen Z sich aber auch fragt, ob wir nicht ganz dicht sind, dass wir jetzt die ersten gefühlten 12 Minuten, nachdem wir letztes Mal nach so einem Spiel auf jeden Fall waren so viele spektakuläre Spiele und wir haben
HSV Wolfsburg.
Ja, genau, wir haben nur darüber gesprochen, dass ich zu spät gekommen bin. Also, ihr hört Anstoß. Wir sind getrennt voneinander, aber nur räumlich, denn gedanklich sind wir immer vereint. Michael Augustin zeichnet in seinem Podcast-Keller auf. Ich bin im noch nobleren Nobelviertel. Es ist Montag, es ist spät. Du bist schon mit einem Bein wieder im Frühdienst. Von daher müssen wir zusehen, dass wir Land gewinnen, ne? Dass wir Strecke machen. Und wir haben natürlich ganz viel vor. Wir werden über die deutsche Krisenstadt sprechen. Alle denken, das ist Wolfsburg, weil die Automobilbranche brach liegt und zum DFB-Pokal nur gerade mal 10.000 Menschen sich beim ehemaligen Bundesligisten Holstein Kiel im Stadion wiederfinden. Aber nein, die Krisenstadt des deutschen Fußballs ist ja leider Hamburg, ne?
Ja, die Stadt, die das 4-Gefühl kennt. Der HSV hat 1-4 in Köln verloren. Gestern, heute ist ja der 3. November 2025. Und der FC St. Pauli hat am Samstag 0-4 gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Fabian Wittke zu Hause im noblen Nobelviertel. Ich im Podcast-Keller. Hab's mir hier gemütlich gemacht. Ich wollte eigentlich eine Laterne anmachen. Bald beginnt ja die Laternenzeit hier. Auch im November finden die ersten Laternenumzüge statt. Aber ich habe mir gedacht, ach, in Hamburg leuchtet ja eh bald die rote Laterne. Deswegen lasse ich es mit der roten Laterne. Sie leuchtet dann, wenn es sportlich beim FC St. Pauli oder beim HSV so weitergeht. Aber diese beiden Krisen haben doch schon eine ganz andere... Nee, ich fange den Satz nochmal an. Diese beiden Krisen oder Negativserien sind gar nicht miteinander zu vergleichen, weil beim HSV würde ich nie das Wort Krise nach 3 Niederlagen in den Mund nehmen, weil mich der HSV sportlich zuletzt trotz der 3 Pleiten überzeugt hat. Bevor wir da jetzt aber reingehen, möchte ich auch noch sagen, wir reden natürlich auch über Holstein Kiel. Das war ja auch dein Wunsch. Da hast du auch in unserem kurzen WhatsApp-Austausch heute Nachmittag das Wort Krise benutzt. Da war ich ein bisschen überrascht. Darfst du gerne nachher mal erläutern. Und wir werden eine Kultrubrik zum Leben erwecken, die zuletzt so ein Dasein in der Verborgenheit gefristet hat. So möchte ich es mal umschreiben. Ich glaube, Kenner und Kennerinnen von Anstoß wissen, was gemeint ist. Dann habe ich aber noch Hörerfeedback bekommen, so im persönlichen, privaten Bereich. Eine Anmerkung, ihr müsst mehr über den HSV reden, macht das mal. Ja, ist angekommen, machen wir auch. Und die zweite Anmerkung war eine Frage, wurde mir am Wochenende gestellt, da war ich am Millerntor, Reporter. Was macht eigentlich die Katze? Die Katze, die letzte Woche über die Tastatur lief, die ist gerade nicht da, die ist draußen unterwegs. Der habe ich so ein paar Anstoßaufkleber ins Maul gelegt, die beklebt jetzt hier die Laternenpfähle und macht so ein bisschen Guerilla-Marketing für uns. Also die macht sich nützlich heute.
Definitiv. Die muss das machen, die muss endlich diesen Podcast zu noch mehr Glanz bringen. Und ja, also find ich schön. Also wenn zumindest jemand hier die Aufmerksamkeit verdient hat, dann ist es definitiv die Katze. Und dann lass uns doch mal wie so eine Katze mal so einen Sprung machen an deinen ehemaligen Arbeitsort vom vergangenen Wochenende. Du warst auf St. Pauli und könntest wahrscheinlich jetzt einfach mal so einen riesen, dicken, fetten Monolog halten. Ja, lass mich doch mal ganz kurz das, was ich aus der Entfernung beobachten konnte und gesehen habe.
Habe ich jemals hier fette, lange, Monologe gehalten?
Nein, kann ich mich nicht dran erinnern. Ich auch nicht. Nie und nimmer. Ich finde es einfach sehr, sehr interessant, denn gefühlt war es ja so, dass, glaube ich, alle nach diesem Derby-Sieg beim HSV, ich fange jetzt nicht wieder mit der Geschichte an und dann danach gewinnen sie kein Spiel mehr und steigen ab. Nee, das haben wir alle schon gehabt. Aber nach diesem Derby-Sieg, und das meine ich jetzt überhaupt nicht mit Häme und so nach dem Motto, Hochmut kommt vor dem Fall. Aber ich glaube, da haben ja viele gesagt, so der FC St. Pauli, weiß nicht, hat vielleicht die beste Truppe der Vereinsgeschichte, hat gefühlt mit dem besten Fußball gespielt, hat ja auch hochverdient, muss man ja ganz ehrlich sagen, hochverdient, als der HSV auch noch nicht in der Liga angekommen war, im Volksparkstadion gewonnen. Und natürlich dann auch so mit den Ergebnissen dieses 3:3 gegen Dortmund, das war ja auch kein Zufallsprodukt, sondern der FC St. Pauli hatte einfach wirklich auch einen richtig guten Fußball gespielt. Und jetzt habe ich aber gleichzeitig das Gefühl, jetzt habe ich ja tatsächlich auch relativ viel gesehen für meine Verhältnisse. Ich bin bei der Heimniederlage gegen Hoffenheim da gewesen, ich bin beim Wunder von Hopp. Ich bin beim Elfmeterschießen jetzt unter der Woche gegen Hoffenheim dort gewesen und da hat man irgendwie auch gemerkt, da kann was funktionieren und gleichzeitig hat man aber 2 Tage oder 3 Tage später das Gefühl, als hätte der FC St. Pauli plötzlich auf mal keinen Bundesliga-tauglichen Kader mehr. Also und das, was natürlich am Anfang, jetzt halte ich so einen langen Monolog, aber das, was man am Anfang immer gesagt hat, so okay, der FC St. Pauli kann auch wieder Tore schießen, das funktioniert nicht mehr und jetzt bekommt er neuerdings halt auch super schnell Tore, ne?
Ja, definitiv. Also in der vergangenen Saison hat der St. Pauli die zweitbeste Abwehr der Bundesliga, aktuell die drittschlechteste, obwohl mit Wahl, Smeed und Metz die 3 Stamminnenverteidiger wieder auf dem Rasen stehen, aber die verteidigen zu hoch, die haben gegen Gladbach viele Räume im Rücken angeboten und denen fehlt auch die Endgeschwindigkeit, um dann Laufduelle zu gewinnen und diese Lücken zu schließen. Aber ich will erst noch anknüpfen an diesen super Saisonstart, den du ja auch gerade eben skizziert hast, 3:3 gegen Dortmund. Man muss das alles relativieren, auch das 2:0 beim HSV und auch dann das 2:1 gegen den FC Augsburg, 7 Punkte nach den ersten 3 Spielen. Mittlerweile kann man vielleicht auch sagen, ja, St. Pauli hat gegen Dortmund 3:3 gespielt, klar, weil St. Pauli super war, aber auch, weil Dortmund in der Schlussphase einer weniger war. Mhm. Und das 2:0 beim HSV war gegen einen HSV, du hast es richtig gesagt, der zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht so richtig angekommen war in der ersten Liga, der noch ohne Lokonga und Vieira und Vuskovic spielte. Okay, ohne Vieira muss er demnächst wieder spielen, das ist auch schon häufiger mal vorgekommen, aber die drei haben schon das Niveau des Kaders ein bisschen weiter nach oben gehoben. Und letzten Endes Augsburg, ja, gegen Augsburg gewinnt ja fast jeder, muss man da ehrlicherweise auch sagen. Also eine Mannschaft, die sogar auf einem direkten Abstiegsplatz ist und sich ja auch dann in einer wirklich krassen Krise befindet.
Ja, 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 definitiv. Aber was ist denn deine Vermutung? Also ist es dann doch zu wenig Substanz oder ist es eine bröckelnde Substanz, die momentan durch Verunsicherung und eben auch diesen Negativlauf oder den Negativflow, glaube ich, kann man gar nicht sagen, aber so, du weißt, was ich meine, so diesen aktuellen Trend auch noch weiter verunsichert oder katalysiert wird.
Ja, es ist auf jeden Fall eine richtig heftige Krise. Ich finde, es war ein Debakel gegen den Tabellenletzten, das 0:4 gegen Mönchengladbach. Gladbach hatte vorher zuletzt im März ein Bundesligaspiel gewonnen. St. Pauli ist mittlerweile seit fast 7 Stunden ohne eigenen Treffer. Den Pokal jetzt mal ausgeklammert. Da sind ja nach 120 Minuten 2 Tore gefallen und im Elfmeterschießen dann noch ein paar mehr. Die Abwehrprobleme habe ich angesprochen. Alexander Blessin und auch die Spieler, die dann nach dem Debakel gegen Gladbach vor die Mikrofone getreten sind, Wahl und Erik Smith haben ja auch betont, dass da sehr viele Defizite sind. Spieler hätten sich nicht an Absprachen und an Vorgaben gehalten. Da geht es dann um Fragen wie, wann und wo beginnt das Angriffspressing? Wie positioniere ich mich? Wann verteidige ich wie im tiefen Abwehrblock? Wann löse ich das Ganze auf? Ich glaube, viele der Neuzugänge, und St. Pauli hat ja trotz der erfolgreichen ersten Erstligasaison so einen mittelgroßen Umbruch im Sommer gehabt, die haben das noch nicht so adaptiert, was Alexander Blessin von der Mannschaft verlangt. Und so ein Pereira Lars und Uton G, die mir an den ersten 3 Spieltagen auch super gefallen haben in der Offensive, sind nicht wiederzuerkennen. Uton G ist so komplett die Spritzigkeit, die Dynamik abhanden gekommen. Den fand ich gegen Dortmund stark, gegen den HSV noch stärker. Da habe ich gesagt, wow, was hat St. Pauli denn da für einen Spieler geholt? Super Nachfolger, der wird Morgan Gilavogui 1:1 ersetzen. Und der hat ja jetzt auch versucht, sich mit seinem Heimatland Benin für die WM in den USA, Mexiko und Kanada zu qualifizieren, hat nicht geklappt. Er ist also auch viel auf dem afrikanischen Kontinent gewesen, hat viele Reisekilometer zurückgelegt und das hat ihn sicherlich nicht gut getan, aber das kann ja nicht der einzige Grund für seine Schwächephase sein. Das ist zum Teil unerklärlich. Und Alexander Blessin hat es denn ja auch relativ deutlich benannt. Intensität, all das und auch die Bereitschaft, alles auf den Platz zu lassen, was die Mannschaft in der vergangenen Saison stark gemacht hat, das fehlt dieser Mannschaft. Und ich will jetzt mal 2 Spieler nennen, die nicht mehr bei St. Pauli spielen. Die waren nicht mehr große Leistungsträger in der vergangenen Saison, aber die waren über einen geraumen Zeitpunkt Stammspieler. Der eine Johannes Eggestein als Stürmer und der andere Carlo Bucalfa im defensiven Mittelfeld, der mehr oder weniger so als Profiteur von Verletzungen in die erste Elf gerutscht ist, die sind bis zur Erschöpfung gelaufen. Die haben genau das, von was Blessin in der vergangenen Saison von seiner Mannschaft verlangt hat, mit Leben gefüllt. Und die haben einfach den Gegner so gestresst und haben dafür gesorgt, vor allen Dingen Eggestein in vorderster Linie, dass der Gegner große Schwierigkeiten hatte, die erste Linie zu überspielen, überhaupt teilweise vom eigenen Strafraum beziehungsweise aus der eigenen Hälfte rauszukommen. Und das ist alles nicht mehr vorhanden. Natürlich auch keine steile These und erst recht keine neue Erkenntnis im Fußball. Mit jeder Niederlage schwindet das Selbstvertrauen. Und das ist dieser Mannschaft aktuell komplett abhanden gekommen. Das sieht man auch bei Leistungsträgern wie Erik Smith, der ja auch mit seiner eigenen Leistung zu tun hat und auch nicht zufrieden sein kann mit dem, was er seit Wochen zeigt. Und wenn solche Spieler dann schwächeln, dann wird es natürlich auch schwierig für andere, sich an diesen vermeintlichen Führungsspielern aufzurichten. Und was ich auch beobachtet habe im Stadion, klar, beim 0:4 lassen alle die Köpfe hängen, aber vorher war es nicht so, dass die Spieler sich da jetzt irgendwie über Körpersprache, gegenseitiges Anfeuern versucht haben zu pushen. Das war mir irgendwie auch zu wenig und auch vielleicht durch solche Aktionen einen gefeierten Zweikampf und so ein Miteinander, auch das Stadion vielleicht so ein bisschen wieder auf ihre Seite zu ziehen, das habe ich alles nicht beobachten können. Ich will jetzt Körpersprache nicht überbewerten, aber auch das sagt ja was über das Binnenklima, über das Aroma innerhalb einer Mannschaft aus.
Ja, definitiv. Aber am Ende ist natürlich dann auch einer für das Team verantwortlich. Also der eine, der stellt es zusammen und der andere muss am Ende für die Mannschaft die Verantwortung übernehmen. Und ist da denn auch schon an den Fähigkeiten, in Anführungsstrichen, oder vielleicht an der Position schon mal so ein bisschen gerüttelt worden? Also ganz anders gefragt, gibt es eine Trainerdiskussion beim FC St. Pauli?
Nee, die gibt's nicht. Das wäre vielleicht bei anderen Vereinen in einer vergleichbaren Situation so. Nach 6 Liga-Niederlagen hintereinander würde bei anderen Clubs der Trainer wackeln. Mhm. Jetzt könnte man sagen, okay, Sandro Wagner ist auch noch Trainer in Augsburg und Bo Henriksen ist auch noch Trainer in Mainz. Aber es ist ja schon so, dass man nach 6 Niederlagen einfach auch Schwierigkeiten hat, seinen Job als Bundesliga-Trainer weiter ausüben zu dürfen. Es kam die Frage im aktuellen Sportstudio an Oke Göttlich, an den Präsidenten des FC St. Pauli. Und der hat dann ja sinngemäß gesagt, also wenn Sie jetzt die Frage nicht gestellt hätten. Ich hätte nie und nimmer dran gedacht. Das glaube ich ihm auch noch und ich glaube auch bei St. Pauli wissen alle, auch Andreas Bornemann, der Sportdirektor, was sie Alexander Blessin zu verdanken haben. Der hat nach dem Aufstieg und nach dem Abgang von Fabian Hürzeler nach Brighton die Stärken und Schwächen der Mannschaft genau richtig eingeschätzt, hat gesagt, wir können nur durch diese intensive Spielweise, durch eine starke Abwehr in der Liga bleiben, hat es geschafft, mit 28 Toren die Mannschaft vorzeitig zum Klassenhalt zu führen. Nur 28 Tore, ja eigentlich kaum vorstellbar. Und ich finde, der hat 37 Spiele lang eine wirklich überzeugende Arbeit geleistet. Damit meine ich die 34 Spiele der vergangenen Saison, als St. Pauli gegen alle Gegner auf Augenhöhe war, teilweise gegen Teams wie Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart gepunktet oder auch gewonnen hat, in Stuttgart gewonnen hat, selbst gegen die Bayern nicht abgeschossen wurde, nicht ein einziges Mal in diesen 34 Spielen untergegangen
gegen
ist.
Gegen Leipzig zu Hause auch, ne? Ja?
Bitte?
Auch gegen Leipzig zu Hause, ne? Unentschieden gespielt.
Nee, da war es 0-0, genau.
Ja,
Leipzig
ja.
Hat jetzt keine gute Saison gespielt, aber ja. Da waren schon erstaunliche Ergebnisse dabei und mit 37 Spielen meine ich natürlich dann auch die drei der aktuellen Saison, die drei guten gegen Dortmund, den HSV und Augsburg. Und deswegen weiß, glaube ich, jeder bei St. Pauli, was Alexander Blessin geleistet hat. Und Andreas Bornemann wäre ja in seiner Funktion als Sportdirektor auch derjenige, der ihn entlassen müsste. Ich glaube, oder ich weiß es, ich habe neulich einen sehr interessanten Podcast gehört, der war ja über eine Stunde 20 zu Gast im Millerton und hat auch so aus seiner Vergangenheit erzählt, wie er zum Fußball gekommen ist. Er ist ja ein Vertragsamateur gewesen, so eine Art Standby-Profi beim SC Freiburg, ist in diesem Verein groß geworden, auch hat dort seine ersten Schritte als Sportfunktionär gemacht an der Fußballschule. Und er ist mit einem Trainer, Volker Finke, aufgewachsen. Er ist damit aufgewachsen oder sozialisiert worden, dass man eben nur kontinuierlich Erfolg haben kann, wenn man auf Kontinuität setzt, wenn man sich nicht so oft von Trainern trennt. Und das steckt in ihm drin. Ja, auch er hat, seitdem er bei St. Pauli ist, das ist glaube ich seit 2019 der Fall, schon Trainer ausgetauscht. Aber in der aktuellen Situation würde er nicht so weit gehen. Noch nicht so weit gehen.
Ja, aber was muss denn jetzt passieren? Also natürlich muss jetzt Ergebnisse einfahren. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, spielt St. Pauli jetzt beim FC Bayern?
Nee, in Freiburg.
Ach ja, stimmt, natürlich, in Freiburg. Ist auch, in Freiburg. Aber dann.
Da wird auch nicht viel
aber
gehen,
dann
ne?
Bald,
Freiburg,
oder?
Freiburg ist eine Mannschaft, die so gut verteidigen kann, die so gefährliche Standards hat. Ich meine, Union Freiburg war das klassische Beispiel. Da sind zwei Mannschaften, die ja beides beherrschen oder die ähnliche Qualitäten haben. Ob man sie attraktiv oder unattraktiv findet, sei mal dahingestellt, aufeinander getroffen. Und da kann eigentlich nur die Taktik sein, so wie ähnlich wie in Frankfurt, es auf 0-0 anzulegen. Und das ist in Frankfurt schiefgegangen. Also ich rechne damit wenig für St. Pauli und dann gehst du halt vielleicht auf einem Abstiegsplatz in die Länderspielpause. Mhm. Ja, was muss passieren? Also im Winter kannst du erst den Kader verändern. Vielleicht wird Jackson Irvine nach seinem Comeback, hat jetzt 8 Minuten gespielt in Frankfurt. Mit Nachspielzeit kam er jetzt gegen Gladbach wahrscheinlich nach seiner Einwechslung auch auf 8 Minuten. So einer, der natürlich auch eine ganz andere Körpersprache mitbringt, der die Mannschaft mitreißt und der ja auch so über 2/3 der vergangenen Saison der Anführer dieses Teams gewesen ist, den kann man noch zurückerwarten. Ansonsten wird sich da bis zur Winterpause wenig ändern. Also du kannst ja bei laufendem Spielbetrieb nur eine Position verändern, das ist die des Trainers. Aber ich glaube, so weit sind sie bei St. Pauli nicht und das finde ich auch richtig, dass gerade niemand in die Richtung denkt.
Ja. Ja, aber genau, das kann trotzdem ein harter November werden, weil manchmal ist es ja so, also das ist natürlich jetzt das Spiel, genau, Freiburg, dann Union zu Hause und dann aber beim FC Bayern München und manchmal tun ja die Spiele nämlich jetzt die, die so ein bisschen nach Graubrot riechen oder vielleicht nach Abstiegskampf sogar auch schon schmecken oder zumindest, naja, das ist ja das, was ich in der vergangenen Woche, glaube ich, auch schon mal gesagt habe, dass du gesagt hast, so, ja, Abstiegskampf ist natürlich noch so ein bisschen zu früh, aber wenn du trotzdem gegen diese unmittelbaren oder vermeintlich dann irgendwann mal, vielleicht in der zweiten Saisonhälfte nach dem Jahreswechsel, wenn du gegen die auch sozusagen dann alle verlierst und dann siehst du natürlich am Ende, ich habe ja immer ganz gerne als Referenz Holstein Kiel, aber dann siehst du natürlich, dass am Ende diese nicht geholten Punkte gegen den VfL Bochum oder gegen Heidenheim natürlich dann ganz besonders wehtun, weil das sind genau die Punkte, die dir dann fehlen. Und natürlich muss man dann auch irgendwann ja eine Antwort auf die Frage geben, okay, wenn du jetzt diesen Flow hast oder diesen Negativtrend, dann stellt man sich ja schon irgendwann mal die Frage, ja, gegen wen wollen wir denn eigentlich denn noch die Punkte holen? Ne? Und gegen
Wolfsburg und Augsburg, aber gegen Augsburg hat St. Pauli schon gespielt. Ja, absolut, ja, berechtigte Frage. Weil, klar, in der aktuellen Phase wird St. Pauli große Schwierigkeiten haben, gegen irgendeine Mannschaft aus der Bundesliga Punkte zu holen.
Ja, genau. Und das ist dann natürlich genau dieses Ding. Und dann, dass du gegen Bayern wahrscheinlich verlieren wirst, ist ja eigentlich schon auch eingebucht. Aber wenn du dann zum Beispiel zu Hause gegen Union Berlin, wo man denkt so, ja komm, gegen die, ne, auch irgendwie unangenehm, aber gegen die sollten wir doch gerade zu Hause mit den eigenen Fans und ne, Millerntor-Stadion und wenn du dann gegen die verlierst, das tut natürlich dann tatsächlich doppelt
weh. Das kann ja alles passieren.
Kann alles passieren, ja klar.
Wenn dieses Spiel nicht verliert, vielleicht sogar gewinnt am 23. November, ist noch lange hin. Nur die Mannschaft funktioniert nur über eine defensive Stabilität. Mhm. Und der Angriff wird auch in dieser Konstellation wahrscheinlich nicht viel mehr als 30, 32, 34 Tore, also im Schnitt eins pro Spiel, erzielen. Ging ja ganz gut los, aber ich habe es gesagt, fast seit 7 Stunden kein eigenes Tor mehr geschossen. Ja. Das ist natürlich auch eine vernichtende Bilanz. St. Pauli muss die defensive Stabilität wiederherstellen. Es geht nur mit einer intensiven Spielweise. Die Spieler müssen sich an die Ansagen halten. Also ich fand Shima Fujita, den Sechser, den japanischen Neuzugang, den fand ich noch mit am besten gegen Gladbach. Wenn der aus seiner Position ins Pressing geht, dann ist er immer in so einer Vorwärtsverteidigungsbewegung unterwegs. Aus seinem Ballgewinn entsteht dann auch oftmals eine Chance oder ein guter Angriff, weil er den Ball immer vertikal ins letzte Angriffsdrittel spielt. Aber auch der macht manchmal so unüberlegte Einzelaktionen. Der geht dann ins Pressing und die anderen ziehen nicht mit. Und das darf natürlich nicht passieren. Das ist ein Verstoß gegen die Taktik, die der Trainer vorgibt. Und es gibt Kommandos, um solche Momente auszulösen auf dem Fußballfeld. Und da muss sich jeder dran halten. Und die Mannschaft muss da wieder eine Einheit werden. Es gab ja auch vor einigen Wochen eine handfeste Auseinandersetzung auf dem Trainingsplatz zwischen Oladapo Afolayan und Andreas Utonji. Ich will das jetzt nicht zu hoch bewerten. Möglicherweise sind das nicht die besten Freunde. Auch nicht jeder muss ja eng befreundet sein in einer Fußballmannschaft. Und das heißt ja nicht, dass da jetzt das Teamklima völlig zerstört ist, und Reibung ist ja manchmal auch ganz nützlich, aber auch die müssen natürlich, auch wenn sie sich um dieselbe Position streiten, erkennen, dass es nur funktioniert, wenn jeder sein eigenes Ego hinten anstellt. Das sind so Fußballphrasen, die normalerweise ja von Trainern auf Pressekonferenzen zu hören sind, aber ja, das sind natürlich Regeln, die jeder Fußballer und vor allen Dingen die des FC St. Pauli auch beherzigen müssen.
Absolut, und das ist natürlich am Ende genau das, was dich oder was dir dann, und auch das ist natürlich so eine abgedroschene Floskel, aber das ist ja so, was dir dann entweder den Erfolg, ich will nicht sagen garantiert, aber vielleicht ebnet, so kann man das sagen, oder was dir dann vielleicht auch hinten raus den Hintern rettet. Ne? Also damit will ich sagen, es sind ja so viele Mannschaften dann teilweise dann auch irgendwann mal aus der zweiten Liga in die erste Liga aufgestiegen, weil sie dann irgendwie so eine, in Anführungsstrichen, eine geile Truppe waren, weil die dann ins Rollen gekommen sind, und dann verlierst du kein Spiel und dann hast du ein anderes Selbstbewusstsein, und genauso brauchst du das natürlich auch im Abstiegskampf. Und das Gegenstück dazu ist ja, dass du da eine nicht funktionierende Mannschaft hast, und das ist natürlich dann doppelt gefährlich, ja.
Ja, aber so nicht funktionierend wie die in Wolfsburg ist die aktuelle Mannschaft des FC St. Pauli, glaube ich, nicht.
Stimmt.
Aber gut, wir haben ja in unserer Themenvorschau gesagt, welche Vereine wir heute behandeln wollen. Dazu gehört der VfL Wolfsburg irgendwie nicht, aber der HSV, der ja auch 4 kassiert hat, gestern in Köln 1-4, Hast du das Spiel gesehen?
Nee, aber ich habe Ausschnitte gesehen. Ja, hast du es über die gesamte Distanz gesehen?
Ja, in einer Situation, ich habe zu Hause angefangen zu gucken, dann bin ich zur Arbeit, weil ich Spätdienst hatte beim NDR, ging um 17 Uhr los, ab 17 Uhr saß ich dann wieder vor der Glotze und habe dann den Rest auch noch geguckt und da gab es ja sehr viel Rest, vor allen Dingen 12 Minuten Nachspielzeit, aber was ich sagen kann und was du ja wahrscheinlich auch mitbekommen hast, die erste Halbzeit war schwach,
ja.
Aber so ab der, ich würde mal sagen, 50. Minute war der HSV ein Gegner auf Augenhöhe, war dicht am Ausgleich dran, vor allen Dingen dann auch nach dem Anschlusstreffer von Dompe. Hatte Pech mit der Videobeweisentscheidung, die hat 6 Minuten gedauert, das Tor von Vieira zählte nicht. Ja, und dann gab es in der Schlussphase in der 79. und 83. Minute 2 gelb-rote Karten, eine für Emanuel Ferrei und eine für Fabio Vieira. Ich finde, über diese Karten kann man diskutieren. Sag du doch erstmal, wie du sie bewertest, bevor ich jetzt meinen Senf dazugebe.
Ich glaube, da sind wir wieder an dem Punkt, bei dem man sagt, normalerweise, ja, also es sind keine krassen Fehlentscheidungen, oder? Also so würde ich es sehen.
Ja, bei Ferrei sehe ich es, anders formuliert, bei Ferrei war es keine krasse Fehlentscheidung, trotzdem unglücklich.
Ja, ja.
Über diese gelb-rote Karte kann man diskutieren. Er ist ja weggerutscht, in seinen Gegner reingerutscht. Das Ganze, nachdem er, glaube ich, 45 Sekunden vorher seine erste gelbe Karte gesehen hatte. Gut, man kann auch sagen, ey, Junge, kurz nach der ersten Verwarnung, geh da mal nicht so rein. Aber über die kann man sicherlich diskutieren. Ich finde, nicht diskutieren kannst du über den Platzverweis von Fabio Vieira. Der meckert und ist ja offenbar von Schiedsrichter Daniel Schlager vorher auch schon des Öfteren ermahnt worden, dass das Konsequenzen haben könnte, wenn es so weitergeht. Und zack, hat er weiter gemeckert und hat dann eben auch gelb-rot gesehen in der 83. Minute. Mittlerweile hat er, glaube ich, mehr Platzverweise als Bundesligaspiele für den HSV. Wird zum zweiten Mal jetzt gesperrt fehlen am kommenden Samstag gegen Borussia Dortmund. Und wir alle kennen doch seit einiger Zeit, ich glaube, es ist jetzt das zweite Jahr, die zweite Saison, in der nach dieser Regel gespielt wird, die Kapitänsregel. Also Kapitäne dürfen mit dem Schiedsrichter in Diskurs gehen. Und ansonsten, ganz im Ernst, ey, geh da weg. Rede nicht mit dem Schiedsrichter, hör auf zu reden. Vor allen Dingen, wenn der dich schon mal ermahnt hat. Also man kann ja seinen Frust auch anders kanalisieren. Einfach noch intensiver laufen, noch intensiver die Zweikämpfe bestreiten, wobei das vielleicht auch nicht immer der beste Weg ist, aber einfach ja mit gutem Beispiel, mit gutem sportlichen Beispiel vorangehen und mit dem Schiedsrichter in den heutigen Zeiten in den Diskurs zu gehen, ist immer eine scheiß Idee und du bist immer nur zweiter Sieger und deswegen 100%ige Zustimmung zu diesem Platzverweis. Also ich kann er nur den Kopf schütteln, dass sich der HSV trotzdem über 2 gelbe Karten innerhalb von 4 Minuten geärgert hat, kann ich verstehen. War ja auch spielentscheidend, danach war es kein Spiel mehr auf Augenhöhe. Köln hat dann die Tore zum 3:1 und 4:1 gemacht, aber Ferrei können wir diskutieren, bei Vieira schön dumm, kann ich nur sagen.
Ja. Aber genau, wenn man drüber diskutieren kann, dann ist es ja in jedem Fall keine grobe Fehlentscheidung. Von daher ist es dann aber auch okay, sie so zu geben. Und ja, ich finde, was mir noch aufgefallen ist, das geht dann auch so ein bisschen in die Analyse des ersten FC Köln rein. Das hat ja Lukas Kwasniok so schön gesagt, dass Kaminski ein Bundesligaspieler ist und Said Elmala ein Highlight-Spieler. Und ich finde, das passt auch so ein bisschen zu der Saison des VfL Wolfsburg. Also du hast den ja mal für gar nicht so wenig Geld aus Lech Posen geholt, den Jakub Kaminski, der ein richtig geiler Kicker ist. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Der kommt manchmal so ein bisschen graubrotig oder graubrot-esk neben Elmala weg, aber eigentlich ist das ja ein richtig geiler Kicker, für den ja der VfL Wolfsburg mal viel Geld ausgegeben hat. Den gibst du jetzt erstmal.
Der in Wolfsburg aber nie so gespielt hat wie in Köln, also der passt perfekt in die Mannschaft.
Absolut, aber der genau in Wolfsburg auch vor allen Dingen einfach nicht so viel gespielt hat. So. Und das ist ja genau der Grund, weshalb er jetzt nach Köln, ich glaube, auch verliehen wurde, ne? Ich habe ihn, glaube ich, ausgeliehen für ein Jahr.
Ausgeliehen.
Und der VfL Wolfsburg spielt auf der Position gefühlt, also nicht nur gefühlt, sondern spielt auf der Position mit Christian Eriksen, der komplett außer Form ist. Aber leistet sich das ein Kaminski, der, wie man ja sieht, nur, in Anführungsstrichen, Spielpraxis braucht, um einer Mannschaft zu helfen. Das ist schon auch, ja, das dann denkt man, da fährst du dir doch mit der flachen Hand an die Stirn und klopfst dabei, oder nicht?
Ja, er spielt aber auch mit Aaron Zehnter auf der Kaminski-Position. Also Kaminski hat beim VfL Wolfsburg teilweise auch linker Außenverteidiger gespielt. Also der hatte viele Positionen beim VfL. Die des Linksverteidigers ist sicherlich nicht seine beste Position. Aber lass uns mal noch nicht vom HSV weggaloppieren. Du hast vorhin das Wort Krise benutzt, also als du die Folge eingeleitet hast und die Folgenvorschau auf den FC St. Pauli und den HSV gegeben hast. Würdest du sagen, dass der HSV in einer Krise steckt nach 3 Niederlagen?
Also ich würde schon sagen, dass er in einer Ergebniskrise steckt, weil du kannst dir natürlich immer, das werde ich später auch bei Holstein Kiel tun, du kannst dir natürlich immer so ein bisschen auf die Schulter klopfen oder auch in die Tasche lügen und sagen so, ja, also eigentlich ist es ja so, wir haben ja schon auch echt einen richtig guten Kader und wir haben da auch jetzt mit Vuskovic auch einen der besten Innenverteidiger der Liga und mit Vieira haben wir auch nochmal so eine Art Gänsefüßchen Unterschiedsspieler gewonnen und haben da nochmal einen ausgebaut und es ist ja alles schön und gut. Nur wenn du halt die Punkte nicht holst, dann kannst du auch immer noch sagen, ja, so in der Theorie ist das ja eigentlich alles gar nicht so schlecht und wir sind der, das sagen sie natürlich nicht, so dieses wir sind der Dino und ne, die Zeiten sind schon so ein bisschen vorbei, aber du kannst natürlich immer sagen, so, ja, die haben ja gar nicht schlecht gespielt und auch ein bisschen Spielpech gehabt und dann rote Karten gegen sich bekommen, Tor nicht aberkannt oder wie gegen Wolfsburg viele Chancen sich einen Chancenplus herausgespielt, aber am Ende dann trotzdem verloren. Ist ja völlig egal, weil am Ende fährst du mit nichts nach Hause, beziehungsweise sammelst zu Hause nichts ein und dann muss der Blick nach unten gehen. Du bist 2 Punkte hinter dem Relegationsplatz Borussia Mönchengladbach mit 8 Punkten und bist 3 Punkte vor Mainz, die 5 Punkte haben.
Ja, aber bist du Aufsteiger und stehst über dem Strich. Also ich wäre da jetzt nicht so streng mit dem HSV, obwohl ich ja auch erfahrungsgemäß gerne mal streng bin mit dem HSV. Ich finde, es ist schon ein Unterschied, ob du wie der FC St. Pauli jetzt in Reihe in der Bundesliga, das Pokalspiel klammere ich aus, 0-2, 0-3 und 0-4 verlierst und Woche für Woche noch schlechter ablieferst oder ob du 1-2 in Leipzig verlierst, da über weite Strecken ein Gegner auf Augenhöhe gewesen bist beim aktuellen Tabellenzweiten. Wolfsburg dominierst, im eigenen 16er einschnürst, am Ende unglücklich 0-1 verlierst und dann Köln, das 1-4 ist ein Ergebnis, das spiegelt nicht den wahren Spielverlauf wider. Die zweite Halbzeit ist natürlich dann auch durch die Platzverweise in diese Richtung gelenkt worden, wobei ich ja erklärt habe, dass ich zumindest den zweiten Platzverweis absolut gerechtfertigt finde. Also ich finde, der HSV hat 3-mal phasenweise gut bis sogar sehr gut gespielt und ist sportlich, wenn wir es aufs Fußballerische beschränken, die Punktausbeute ist natürlich nicht gut mit 0 Punkten aus 3 Spielen, aber ist sportlich auf dem richtigen Weg.
Ja, also natürlich kann man sagen, steht jetzt überm Strich, aber da muss man auch einfach mal sagen, vielleicht, also ich würde jetzt nicht sagen, der HSV hat eine dicke, fette Krise, weil dafür muss man sagen, dafür sind die 2010er Jahre auch alle noch viel zu präsent. Also da waren es halt jährlich dicke, fette Krisen mit andauernden Trainerwechsel etc. Aber ich würde schon sagen, dass es kriselt und jetzt spielt der HSV kommende Woche gegen Dortmund und dann in Augsburg. So, und dann gehst du halt auch da in die Länderspielpause und da ist die Frage dann natürlich.
Nee, die Länderspielpause gibt's ja nach dem Spiel gegen Dortmund. Dann gehst du möglicherweise mit einer weiteren Niederlage, wäre dann die 4. in Folge, in die Länderspielpause, weil um gegen Borussia Dortmund zu punkten oder zu gewinnen, reicht dann, glaube ich, auch die Qualität nicht aus, zumal Dortmund ja sehr diszipliniert spielt unter Kovac und auch Augsburg, ich will mal sagen, ordnungsgemäß 1-0 abgearbeitet hat und so eine Leistung würde möglicherweise nicht reichen, um in Hamburg zu gewinnen, aber ich sehe da durchaus Steigerungspotenzial beim BVB. Aber der HSV ist ja gar nicht mehr mit dieser Mannschaft zu vergleichen, die am zweiten Spieltag beim 0-2 gegen St. Pauli chancenlos war, die dann von den Bayern mit 0-5 noch geschont wurde, aber das Spiel wahrscheinlich auch 0-8 oder 0-9 hätte verlieren können. Also das war eher ein HSV im Krisenmodus. Den, wenn ich das jetzt auf das Fußballerische runterbreche, erkenne ich da gerade gar nicht.
Ich finde schon, dass es beim HSV kriselt. Das liegt, finde ich, auch daran, dass natürlich dir Konkurrenten das Leben vielleicht ein bisschen schöner machen, als es vielleicht noch in der vergangenen Saison gewesen wäre. Und damit will ich sagen, dass du da unten einen formschwachen oder einen schon wirklich sehr schwach spielenden VfL Wolfsburg hast, dass du natürlich mit Borussia Mönchengladbach auch ein Team da unten drin hast, dass man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt da gleich getippt hätte.
Aber die Gladbacher kommen jetzt ja. Also das haben sie ja angedeutet. Also wir haben natürlich die Leistung
des aber deswegen meine ich das ja.
Gladbach hat das sehr, sehr gut gemacht.
Ja, aber das ist ja, dann bestätigst du ja das, was ich sage. Weil ich, und du da unten natürlich auch mit Mainz dann auch noch einen Verein hast, der ja eigentlich, wenn man so will, ich will nicht sagen, da nicht hingehört, das ist auch immer ein Quatsch, aber der ja auch bedingt durch die Conference League dann ja am Ende auch sich das Leben schwerer macht, als es eigentlich hätte sein müssen. So, ne? Und damit will ich sagen, also da hast du schon noch Vereine auch mit einer Menge Potenzial, die bislang underperformen. Und das ist nämlich das Tückische daran. Das heißt, momentan sagst du, ja, okay, guckst auf die Tabelle, 13. stehst überm Strich, aber wie gesagt, hinter dir stehen halt auch noch Mainz und Borussia Mönchengladbach, die jetzt gerade wieder so ein bisschen in Form kommen. Da muss ich mir übrigens auch nochmal auf die Schulter klopfen und sagen, du, ich habe ja auch gesagt, ne, du hast da einen Florian Neuhaus, der da auch natürlich ganz viel Potenzial hat, was er nicht abgerufen hat, hat jetzt ein sensationelles Spiel gemacht. Das heißt, auch da ist ja noch ganz viel unverarbeitetes Potenzial vorhanden. So, und das ist, glaube ich, das Tückische, wenn du sagst, so ja, gut, aber wir haben ja gar nicht so schlecht gespielt, aber wir haben halt die Ergebnisse nicht geholt. Du musst halt auch trotzdem, der Meinung bin ich ganz fest, die Ergebnisse holen, weil außer Heidenheim.
Ja, völlig klar. Ich finde, als Aufsteiger musst du schon auch die Gesamtentwicklung betrachten und die ist beim HSV trotz der 3 Niederlagen zuletzt positiv. Und wenn du so einen 1er-Punkteschnitt holst, dann landest du am Ende bei 34 Punkten, dann bleibst du wahrscheinlich drin. Der HSV hat jetzt 8 Punkte nach 9 Spielen, ist nicht ganz ein 1er-Schnitt, aber ich sehe es nicht so kritisch. Ich hätte nach den ersten 3 Spielen nie und nimmer daran gedacht, dass der HSV fußballerisch dann ein paar Wochen später mit vor allen Dingen mit Leipzig hätte mithalten können. Hätte ich der Mannschaft nie zugetraut. Gut, da wusste ich auch noch nicht, dass Lokonga, Vieira und Vuškovic kommen würden, die ja auch eine wirklich zentrale Rolle haben in dieser Mannschaft. Über Vieira und Lokonga hätte ich vorher nicht viel sagen können. Über Vuškovic nur, dass er der jüngere Bruder des wegen Dopings gesperrten Mario Vuškovic ist und als angeblich größtes europäisches Abwehrtalent galt. Aber ja, wir werden das weiter beobachten. Ich glaube auch, dass der HSV am Samstag gegen den BVB verlieren wird, aber auch nicht so 0-4, 0-5 mäßig, sondern da auch, glaube ich, dem BVB eine Menge Schwierigkeiten bereiten wird.
Ja, da bin ich mal gespannt. Was wollte ich noch sagen? Eine Sache wollte ich noch sagen, die mir... jetzt ist die gerade weg. Ich hatte gerade noch einen Gedanken.
Ach so. Ich hätte noch ein kleines Quiz für dich. Hat auch mit dem, jetzt habe ich es schon fast verraten, aber ich sag's trotzdem, hat auch mit dem HSV zu tun. Okay. Rate mal, wer neulich im Auto sitzend an der Ampel neben mir stand.
Merlin Polzin.
Nee, ein Spieler,
Rimberg.
Den du auch schon mal zugejubelt hast.
Nikolai Rimberg.
Ja, genau.
Und was hat er für ein Auto?
Remberg. Was der für ein Auto hat? Mhm. Darf man das sagen? Da kann man auch ein Quiz draus machen. Also das Auto wird in einer Stadt hergestellt, die aktuell nicht in den beiden Bundesligen zu finden ist, sondern in der 3. Liga. Aber das Auto ist nicht drittklassig, sondern ich hatte auch schon mal so eins. Also nicht so eins wie er, aber eins desselben Herstellers.
Ich glaube, der HSV
aus Ingolstadt.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, dann auch gar kein Geheimnis. Ich glaube, der HSV hat da auch eine Kooperation, ne, mit Audi.
Er hat ein Auto eines Ingolstädter Autobauers und ich habe natürlich versucht, weil das hat ja auch meinen journalistischen Ehrgeiz geweckt, an ihm dran zu bleiben, aber er hat die Rotphasen etwas toleranter interpretiert als ich. Aber gut, in Orange ist ja auch ein bisschen Grün drin, ne? Oder in Gelb, also so gesehen alles in Ordnung. Er war, glaube ich, auf dem Weg zum Volkspark, es war Samstag und ich glaube, zum Treffpunkt vielleicht sogar oder zum Abschlusstraining, weil am Sonntag spielte der HSV in Köln und am Samstag war ja wahrscheinlich dann die Abreise von Hamburg nach Köln.
Wahrscheinlich.
Ja. Du, wir haben ja auch noch eine kleine ein kleines Extra-Goodie, ne?
Wir haben noch ein kleines, auf jeden Fall. Das lass uns mal auch auf jeden Fall machen. Jetzt habe ich meinen Gedanken wieder. Ich wollte jetzt auch gar kein ganz großes Fass aufmachen. Aber eine Sache noch, die man wirklich, finde ich, nochmal erwähnen muss, weil sie auch so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Und zwar, ich sag mal, unter dem Radar des Desinteresses. Und zwar ist ja natürlich auch das, was Ole Werner da einfach so in Leipzig macht, ne? Also auch was für unfassbar spannende Spieler er da ja nun auch gerade geformt hat mit dem erst 18-jährigen Jan Diamandé. Ne? Einfach ein unfassbar krasser Spieler, der nächste Star der Fußball-Bundesliga eigentlich schon ist, muss man ja ganz ehrlich sagen, mit Romulo, auch dieser brasilianische Stürmer da vorne drin. Aber was ich noch viel höher einordnen möchte, ist, dass ich das so krass finde, dass Ole Werner eben einfach ein guter Trainer ist. Und damit würde ich sagen, wie er denn auch Spieler wieder einstellen kann. Ist nur noch ein kleiner letzter Satz, da können wir sofort rübergehen. Und zwar finde ich das so spannend mit Christoph Baumgartner. Es gab immer den Christoph Baumgartner, der irgendwo bei der EM oder WM für Österreich ein spektakuläres Turnier gespielt hat. Und den Christoph Baumgartner, der dann bei RB Leipzig aber über die Rolle des Ergänzungsspielers nicht so richtig hinausgekommen ist. Und Ole Werner hat es jetzt geschafft, ihn in dieser Mannschaft zu integrieren, in diese Mannschaft zu integrieren. Und das ist alles sehr, sehr stimmig mit, klar, bekommst du die natürlich in Leipzig auch nicht, aber trotzdem mit sehr wenig Anlaufzeit. Ne?
Dazu eine Anmerkung von mir. Ich glaube, die Spieler, du hast gerade zwei genannt, haben Bock auf Leipzig, haben Bock auf die Bundesliga. Und nicht so wie der sicherlich auch sehr talentierte Xavi Simons, der hat sich als kommender Nachfolger von Lionel Messi gesehen, wurde ja, glaube ich, dann eher so zum Hemmnis für diese Leipziger Mannschaft. Mhm. Sondern die jetzt da sind, haben, glaube ich, schon Bock. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass nach Abgängen wie Simons und Šeško Leipzig diese Rolle spielen würde.
Openda.
Ich gönne es Ole Werner von ganzem Herzen und RB Leipzig überhaupt nicht.
Und damit rein in diese Geschichte hier.
Meine Damen und Herren. Liebe Podcast-Freunde, seid ihr bereit? Die Kult-Rubrik ist zurück. Denn hier kommt das Schlagzeilen-Orakel, Orakel, 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 Orakel,
Orakel. Ja, da staunt ihr, ne? Manch einer wird sich fragen, was war das denn? Das Schlagzeilen-Orakel. Wir verraten euch, welche Schlagzeile ihr nach bestimmten Spielen am nächsten Tag in den Zeitungen lesen werdet. Und Anlass des Comebacks für diese Kultrubrik ist die Pokalauslosung. Gestern ist ja das Achtelfinale des DFB-Pokals ausgelost worden, gespielt wird am 2. und 3. Dezember. Und ja, es gibt logischerweise, wie immer im Achtelfinale, 8 Paarungen. Und wir haben uns jetzt jeder 2, glaube ich, ne, rausgepickt und werden euch mal die Schlagzeilen verraten, die ihr am nächsten Tag dann, also am 3. oder 4. Dezember, einen Tag nach dem jeweiligen Spiel, in den Zeitungen lesen werdet. Möchtest du anfangen?
Du darfst anfangen. Oder wir können ein und ein machen.
Ein und ein, genau. Mach du mal die erste Schlagzeile.
Alles klar. Rauchverbot am Borussia-Park. St. Pauli stoppt Fluppe Tabakovic und kommt eine Runde weiter.
Ich habe auf. Wo lesen wir das?
Das lesen wir natürlich in der Bild-Zeitung.
Ja. Bei mir heißt die Schlagzeile voll genial. St. Paulis Nummer 2 entscheidet Elferdrama. Also wieder mal, wie gegen Hoffenheim. Schreibt die Rheinische Post.
Dann habe ich mir ein Spiel rausgesucht. Das kommt jetzt überraschend. Der HSV gegen Holstein Kiel. Erst Krummei gegen Krummrei und dann wieder Rote. Holstein kommt eine Runde weiter. Weil du weißt ja, letztes Mal, als Holstein Kiel aufgestiegen ist, hat ja auch Rote das Spiel entschieden. Und diesmal gibt es auch wieder eine Rote gegen den HSV. Aber erst gibt es das Krummei gegen Krummrei. Das ist dann so eine Kai-Oswald-Flanke, die dann, weißt du, so abrutscht und dann da hinten in den Winkel reingeht. Aber Holstein dreht es noch nach Rückstand und rote Karte für den HSV.
Nikolai Remberg trifft da auf seinen Ex-Verein. Und er hat ja gesagt, er hätte es gewusst, dass es ein Spiel gegen Kiel geben würde. Also der hat die Auslosung schon mal geträumt. Wo lesen wir denn deine Schlagzeile?
Ich sage jetzt einfach mal Kieler Nachrichten. Liebe Grüße an die Kolleginnen und Kollegen der Kieler Nachrichten. Die haben sich diese kreative Schlagzeile ausgedacht. Und
so kennen wir sie.
Ja, so kennen wir sie, absolut.
So kennen wir sie. Meine Schlagzeile, witzigerweise, bezieht sich auch auf dieses Spiel, HSV gegen Holstein Kiel. Viertelfinale, ahoi, Karpalik kielt Hamburger Pokalträume, schreibt die Hamburger Mopo, die Morgenpost.
Sehr schön. Das, was hast du gesagt, Viertelfinale, ahoi?
Ja, Karpalik kielt Hamburger Pokalträume.
Das finde ich sehr gut. Dazu ist mir noch was aufgefallen, dass es ja sehr witzig ist, also das heißt sehr witzig, aber es ist ja so, dass St. Pauli jetzt gegen Borussia Mönchengladbach gespielt hat.
Ja, und wieder.
Und wieder. Und im Pokal dann jetzt wieder. Und das war ja gegen Hoffenheim auch schon so.
Ja.
Und jetzt
vielleicht wiederholt sich auch diese Geschichte. Das würde bedeuten, dass St. Pauli ins Viertelfinale einzieht. Die aktuell sportlichen Leistungen geben überhaupt keinen Anlass, daran zu glauben. Aber ja, St. Pauli hat ja auch gegen Hoffenheim schlecht gespielt. In der Bundesliga hoch, nicht ganz so hoch, sondern nur mit 0-3 verloren. Und dann, du warst live dabei im Stadion, die Hoffenheimer im Elfmeterschießen besiegt.
Definitiv. Und dann muss man sagen, und dann habe ich, als ich mich auf dieses kleine Quiz vorbereitet habe, beziehungsweise dieses kleine Schlagzeilenorakel festgestellt, dass es bei den Bayern auch so ist. Die spielen im DFB-Pokal an der Alten Försterei und spielen jetzt an der Alten Försterei. Zufall? Ja.
Verrückt. Das Verrückt. Ist Wladimir Zufall, ich sag's ja. dir. So, kein Zufall ist, dass wir noch eine Kultrubrik haben, aber bevor die kommt, machen wir jetzt einen Deep Dive. Eigentlich wollten wir noch so ein bisschen über Bayern gegen Leverkusen sprechen. Ich finde, das klammern wir uns aus. 15 Siege nacheinander, der FC Bayern ist einfach nicht aufzuhalten, aber ich sag's euch, morgen beim Titelverteidiger in der Champions League, Dienstagabend im Prinzenpark bei Paris Saint-Germain, werden die Bayern zum ersten Mal nicht gewinnen. Das ist meine Prognose. Die Bayern werden zum ersten Mal auf einen Gegner treffen, der diesen Namen auch verdient hat. So, Holstein Kiel, Krise, ja oder nein? Dieselbe Frage habe ich dir gerade eben zum HSV gestellt. Holstein Kiel hat am Freitag mit 1-2 bei Preußen Münster verloren und Fabian ist soweit, dass er das Wort Krise benutzt. Warum?
Ich würde sagen, es ist eine Krise dahingehend, also eine Ergebniskrise, die immer mehr ungute Vibes zutage befördert. Man soll natürlich eines nicht machen und das ist in den Social-Media-Kanälen in die Kommentarspalten gucken. Was habe ich gemacht? Ich habe in den Social-Media-Kanälen in die Kommentarspalten geguckt und zwar um zu gucken, wie so die, ich sage jetzt mal, das sind natürlich nicht die Fans, oder aber wie so die Reaktionen entstehen. Und da war ich ein bisschen überrascht. Vielleicht kann man sogar auch sagen, ein bisschen erschüttert, wenn man das überhaupt, wenn man das sozusagen überhaupt bewerten kann. Aber ich habe da so ganz viel gelesen von so, gegen wen wollen wir denn da noch gewinnen? Und so nach dem Motto, danke, mit Marcel Rapp geht's jetzt in die dritte Liga und das kann doch alles nicht mehr wahr sein. Und was haben die sich da für einen Scheiß zusammengespielt und überhaupt gar keine Entwicklung und so. Und das sehe ich alles gar nicht. Also das sehe ich alles gar nicht.
Ein paar Tage vorher aber noch ein Erstligisten aus dem Pokal geschmissen, ne? Also
dazu muss ich aber auch sagen, dass ich das natürlich sehr, das ist ein sehr waghalsiges Manöver, was man, glaube ich, aber bewusst eingegangen ist, indem man ja schon dann doch einen sehr, 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 sehr großen Umbruch gewagt hat, was Marcino für eine Mannschaft, in der es rollt oder in der es float, wert sein kann. Das zeigt er jetzt ja auch gerade wieder bei Borussia Mönchengladbach. Dass Nicola Rehmberg, ne, natürlich dann jetzt auch sofort Stammspieler beim HSV geworden ist, zeigt auch, dass er Bundesliga-Klasse hat.
Die gestern Holstein, war er Innenverteidiger sogar,
ja,
bei den verletzten Capaldo.
Ja, oder genau, das kann er natürlich auch. Und dass natürlich auch ein Armin Gigovic definitiv auch schon ein reifer, fertiger Bundesligaspieler ist, das hat er natürlich auch gezeigt mit seinen ja auch erst 22 oder 23 Jahren und er sofort Stammspieler geworden ist und vor allem nicht nur Stammspieler, sondern eben auch ein Faktor. Dreh- und Angelpunkt hätte man, glaube ich, so in den 90ern gesagt. Dreh- und Angelpunkt! Nein, auf jeden Fall. Und das fehlt natürlich. Und was hast du gemacht? Haben auch schon ganz viel drüber gesprochen. Du hast ganz viel Potenzial, ganz viele Talente, auch für gar nicht mal so wenig Geld geholt. Und es ist natürlich so, dass Talente nur mit ihrer Erfahrung und an ihren Erfahrungen wachsen können. Das heißt, du musst sie spielen lassen. Und immer, wenn du die spielen lässt, gehst du natürlich auch ein Risiko ein. Denn Talente machen logischerweise auch im Rahmen ihrer Entwicklung noch immer Fehler. Und ich würde so weit gehen und sagen, dass ich glaube, noch nie so viel Potenzial in einer Mannschaft von Holstein Kiel gesehen habe. Also auch viel mehr Potenzial. Und gleichzeitig kann man vielleicht auch sagen, ist das vielleicht fußballerisch, das klingt jetzt total komisch, aber vielleicht ist es fußballerisch auch zu gut für die zweite Liga. Und zwar, weil du genau gesehen hast, natürlich triffst du im DFB-Pokal auch auf einen erschreckend blutleeren VfL Wolfsburg. Aber du hast trotzdem, finde ich, gleichzeitig gemerkt, dass da natürlich ein ganz anderer Fußball gespielt wurde. Und ich würde zum Beispiel auch Holstein Kiel, auch zum Beispiel zum jetzigen Zeitpunkt, und vielleicht verlieren sie auch zu Hause gegen Düsseldorf oder gegen, was da noch kommt, gegen Kaiserslautern, glaube ich. Aber ich würde ihnen trotzdem auch zutrauen, beim HSV wirklich eine ernste Rolle da zu spielen und dem HSV auf Augenhöhe zu begegnen. Muss nicht sein, aber das würde ich ihnen auf jeden Fall zutrauen, weil sie eben so viele richtig gute Kicker in ihren Reihen haben. Aber das ist Preußen Münster am Freitagabend natürlich komplett egal, weil dann anderer Fußball gespielt wird. Und dann hast du natürlich auch so, obwohl du führst, dann kriegst du da noch einen Elfmeter, den man überhaupt gar nicht geben muss, bin ich jetzt wirklich voll der Meinung, ohne Fanbrille. Und am Ende schießt da dann irgendwie noch jemand mal so komplett aus der gefühlt zweieinhalbten Reihe raus, und dann wird der Ball abgefälscht und rollt dir dann gegen die Laufrichtung des Torhüters über die Linie. So, und dann kommt so ein Spiel zustande. Und Preußen Münster hat bei unfassbar viel Verletzungspech, das sie jetzt auch gerade haben. Das ist jetzt nochmal so der
Manik Badmarz wieder Kreuzbandriss.
Genau, ne? Das kommt nochmal dazu.
Joshua Mees hat gefehlt, der Ex-Kieler
Schulz
Amenido hat auch gefehlt.
Auch Außenbandriss. Und also das, und dann merkst du irgendwie so, dass so ein Spiel auch mal gegen dich kippt. Und am Ende hat Preußen Münster, und das würde natürlich der VfL Wolfsburg eigentlich in der Bundesliga zumindest auch niemals machen, die haben dieses Spiel so gespielt wie ein DFB-Pokalspiel, wo die am Ende da gefühlt nur noch den Ball rausgekloppt haben. Also ich will das denen gar nicht zum Vorwurf machen, aber wo du gemerkt hast, so fußballerisch konntest du da nicht ganz so gegenhalten, aber dann haben sie es halt mit anderen Mitteln gemacht. Die haben diese unangenehmen Fouls nicht gezogen, sondern gemacht, und am Ende...
Das wundert mich ja eigentlich, weil unter Alexander Ende bin ich kultivierten Fußball gewöhnt. Der hat ja den SC Verl auch in den Bereich der Drittliga-Aufstiegsplätze geführt. Verl übrigens auch gerade wieder unter seinem Nachfolger aktuell Tabellendritter der dritten Liga. Aber vielleicht hat er den Spielstil gegen Kiel angepasst, weil eben etliche Leistungsträger fehlten. Ich kann die Beiträge in den sozialen Netzwerken selten ernst nehmen. Vielleicht beim Blick auf die Tabelle kann ich sie ein bisschen verstehen. Kiel ist 11. mit nur 12 Punkten, hat somit auch nur 2 mehr als Greuther Fürth auf Rang 16, also auf dem Relegationsabstiegsplatz. Aber ich möchte nochmal eben sagen, wer sich hinter Kiel befindet, Vereine, die auch andere Ansprüche haben. Nürnberg, Düsseldorf und, auf Platz 14 der VfL Bochum. Holstein Kiel ist nicht mal der schlechteste Absteiger. Der VfL Bochum ist tabellarisch noch schlechter. Ich weiß, auch gerade etwas im Aufwind. Über den Tabellen 18. Magdeburg, lange Zeit ein Aufstiegskandidat gewesen in der vergangenen Saison, habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen. Ich finde, du hast einen ganz entscheidenden Punkt genannt. Wenn man auf junge Spieler setzt, und es gab nach dem Abstieg wieder so einen mittelgroßen Umbruch bei Holstein Kiel.
War schon sehr großen auch.
Da muss man ihnen Zeit geben, und dann wird sich der Erfolg automatisch einstellen. Vielleicht nicht im ersten Jahr, aber dann vielleicht im zweiten. Und hast du denn das Gefühl, dass da jemand unruhig wird? Ich stelle dir jetzt dieselben Fragen, die du mir eben in Bezug auf den FC St. Pauli gestellt hast.
Nee, also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Und ich muss dazu auch sagen, dass ich nach wie vor auch felsenfest davon überzeugt bin, dass Marcel Rapp der absolut richtige Trainer ist. Aber natürlich ist es auch so, dass man, und das ist auch eine alte Floskel, dass man so im Erfolg auch häufig, auch gerade wenn der Erfolg noch gar nicht so lange weg ist, so lang oder so weit in der Vergangenheit liegt, dass man natürlich dann trotzdem auch Fehler macht. Und ich kenne das von ganz vielen Holstein-Fans, die natürlich auch das Potenzial sehen der Mannschaft und die dann sagen so, guck mal, weißt du was, wenn man spricht ja neuerdings immer in Blöcken, ne? Also sind die Intervalle zwischen den Länderspielpausen, dann spricht man immer so in Blöcken. In diesem Block wollten wir so und so viele Punkte holen. Und wenn man dann jetzt so über Holstein spricht, dann sagt man, wenn die jetzt bis zur Winterpause, ich sag jetzt mal, einfach mal so eine kleine Serie starten und 4 Spiele am Stück gewinnen, guck mal, dann kann ich mir vorstellen, dann werden sie in der Rückrunde vielleicht auch nochmal da oben angreifen können. Das ist so die Gedankenwelt. Aber dass du dabei vergisst, dass Holstein, glaube ich, 2 Punkte vom Abstiegsplatz steht, das vergisst du dabei. Und Man sagt dann ja auch immer so, ja, aber guck mal, dann habe ich ja auch von so viel Potenzial gesprochen. Also Abstieg, das ist, glaube ich, nicht. Ich möchte nur einmal nochmal daran erinnern, als Eintracht Braunschweig nicht ein einziges Mal in der zweiten Liga auf dem Abstiegsplatz stand, aber am letzten Spieltag, übrigens nach einem, glaube ich, 1-4 oder so gegen Holstein Kiel, da ist dann Eintracht Braunschweig mit dem Aufstiegstrainer, mit Thorsten Lieberknecht, abgestiegen in die dritte Liga. Und das ist halt, weil es, und das ist ja sogar Slang von Marcel Rapp oder auch Slang eigentlich fast aller Zweitligatrainer, weil es eben nahezu immer 50-50 Spiele sind. Und genauso kannst du natürlich dann auch alle 50-50 Spiele, wenn du nicht bei 100% bist oder dir halt mal wieder einen Fehler erlaubst oder dann vielleicht auch noch ein bisschen Glück beim Gegner mit reinspielt, dann kannst du halt auch ganz schnell da unten reingeraten. Und wie eng diese zweite Liga auch tabellarisch sein kann, das haben wir in der vergangenen Saison gesehen, als man gefühlt noch am 30. Spieltag oder ich sag mal am 25. bis 30. Spieltag auch als Tabellenelfter noch eigentlich mitten im Aufstiegsrennen war. Ne? Und so ist es natürlich nach unten theoretisch auch. Und das finde ich, das ist schon ganz gefährlich. Und das ein Gedanken noch, du hast tatsächlich bei Holstein Kiel wirklich 2-3 Spieler, vielleicht sogar auch 3-5 Spieler, die sind zu gut für Holstein Kiel. Und was bedeutet das? Die werden Holstein auch dann in absehbarer Zeit, so wie Armin Gigovic, wenn dann da irgendwie die Europa League Qualifikation oder die Europa League dann winkt und mit weiß ich, Young Boys Bern oder so, die werden dann den Verein auch verlassen. Und da gucke ich natürlich in Richtung Bernhardsson, John Tolkien, US-amerikanischer Nationalspieler, auch ein Kapralik, ist auch kein klassischer Zweitligaspieler, ist auch einfach wirklich ein richtig...
Das geht doch allen Vereinen so.
Genau,
bei St. Pauli ist Marcel Hartl gegangen, das ist auch blöd.
Genau, aber was ich nur damit sagen will, du musst ja immer ein bisschen schneller sein in der Entwicklung als sozusagen der Lockruf der anderen, weil ansonsten hast du ja den nächsten Umbruch im nächsten Sommer. Verstehst du, was ich meine? Also du kannst ja auf der einen Seite, musst ja den Erfolg auch haben, damit du überhaupt wieder die Leistungsträger hast, die dir dann den nächsten Erfolg garantieren, weil ansonsten baust du dich
eine
natürlich
Frage
langsam
wieder ab. Vertragsgestaltung. Ja. Ich weiß nicht, wie Olaf Rebbe die Verträge gestaltet hat, über Ausstiegsklauseln, über hohe Ablösezahlungen. Also da gibt's ja einige Hebel, die man ansetzen kann, um solche und unterschiedliche Vertragslaufzeiten sind natürlich auch wichtig. Da bin ich jetzt ganz weit entfernt, um das beurteilen zu können. Das wäre wichtig, um so einen Umbruch dann zu vermeiden, der kurz nach einem bereits erfolgten erfolgt.
Definitiv. Ja, klar. Das sind aber natürlich dann manchmal auch diese Klauseln, die dann in den Verträgen drin sind, damit überhaupt die Spieler kommen, ne? Siehe Armin Gigovic oder auch Marcino, bei dem man dann ja auch gesagt hat, ja, das war, glaube ich, dann so ein Agreement. Wenn da jetzt ein Erstligist kommt, dann lassen wir dich ziehen. Aber ja, also von daher, ich finde es ist halt wirklich, es ist ein toxisches Gefühl, weil du so unfassbar viele, also ich wünschte es dir wirklich mal, dass du mal ein Spiel über 90 Minuten bekommst. Vielleicht darfst du ja HSV gegen Holstein kommentieren im Pokal. Aber
das geht ja über 120 Minuten oder über noch mehr.
Weil da wirklich, also auch so Ballbehandlung, daran kannst du es ja erkennen, ne? Der erste Kontakt und all sowas, das ist schon teilweise einfach richtig, richtig schick. Aber es bringt dich dann teilweise zur Verzweiflung, dass der Output nicht so im Verhältnis steht. Ne?
Ich habe eine Idee, wie ich dich jetzt wieder aufmuntern könnte.
Mit unserer Kultrubrik?
Richtig.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Der eine überrascht den anderen.
Kennst du die Doku Rise and Fall über 1860 München?
Nee, Fußball-Doku. Aber wollte ich gucken.
Ist super. Also da geht es um Liebe, über Leiden, Verzweifeln, wieder aufstehen. Lorand und Wildmoser, die 90er, der Traum und gleichzeitig auch die Illusion, mit dem FC Bayern mithalten zu können. dann die Pleite, die Insolvenz, der Investor, der übernommen hat und dann auch um das Grünwalder Stadion als ewiger Sehnsuchtsort. Es kommen viele gute Protagonisten zu Wort, auch Fans, die ich logischerweise bisher nicht kannte. Es gibt 5 Episoden, so ab 30, 35 Minuten oder 30 bis 35 Minuten und ich bin bei der dritten und ich kann es nur empfehlen. Die Empfehlung habe ich jetzt schon häufiger in den vergangenen Tagen ausgesprochen. Rise and Fall in der ARD Mediathek. Warum mache ich jetzt so viel Werbung für die Doku? Ich möchte mit dir einen Quiz spielen. 1860 München und Bayern München. Welche Spieler haben für beide Vereine gespielt? Wir hatten sowas in der letzten Woche mit Wolfsburg und dem HSV, glaube ich, ne? Genau. Und ich weiß, dass du das magst und deswegen möchte ich mit dir ein ähnlich geartetes Quiz jetzt spielen und es geht darum, ob die Spieler, die ich jetzt vorlesen werde, beide für beide Vereine gespielt haben, für die Münchner Löwen und die Roten oder eben auch nicht. Es geht los mit Manny Bender.
Manny Bender hat nur für 1860 gespielt.
Nee, auch für die Bayern von 89 bis 92.
Echt? Krass.
Ja. Manny Schwabel.
Manny Schwabel hat Manny Schwabel auch für die Bayern gespielt, also für den FC Bayern. Manny Schwabel. Ja, hat er.
Hat er zweimal sogar,
ja.
Von 84 bis 86 und von 89 bis 92 und natürlich, und das war dann deine Fußballzeit, in der es bei dir so richtig losging, glaube ich, von 94 bis 97 für die Münchner Löwen.
Ja.
Harald Czerny.
Geil. Nee, Harald Czerny hat nur für 68 gespielt.
Nee, auch für die Bayern.
Wirklich?
92, 93.
Wirklich? Mhm. Ach krass.
Ja.
Harald Czerny.
Ja. 12 Jahre bei den Löwen, eine Saison bei den Bayern. Bei den Profis. 22 Bundesligaspiele, 7 Tore für die Roten. Marco Friedl, der aktuelle Werder-Kapitän.
Marco Friedl, Marco Friedl hat nur für die Bayern gespielt, für den FC Bayern.
Ja, genau, 2017, 18. Ich bin jetzt nur bei den Bundesligaspielen. Ja. Jetzt sind wir bei einem Torhüter, Michael Hofmann.
Michael Hofmann hat nicht beim FC Bayern gespielt.
Ja, genau. Sehr lange, von 98 bis 2010 bei den Löwen. Ivica Olic.
Ivica Olic hat ja nie bei 1860 gespielt.
Ja, doch. Eine Saison, 2016-17, am Ende seiner Karriere in der zweiten Liga. 30 Spiele, 5 Tore.
Wirklich?
Ja, wirklich.
Ivica Olic?
Alles Ivica Olic, ja. Ivica Olic, der Ex-Wolfsburger, der Ex-Hamburger, der Ex-Hertaner, der Ex-Bayern-Spieler und der Ex-Löwe. Wirklich wahr.
Das ist ja
Andreas Ottl.
Andreas Ottl. Ich glaube, Andreas Ottl hat auch mal für die 60er gespielt, oder?
Nee, jetzt bist du verwirrt. Nur für die Bayern von 2005 bis 2011. Aber vielleicht der andere Andreas, der jetzt kommt, Andreas Görlitz.
Ach ja, den gab es ja auch noch, Andreas. Ja, genau, den meine ich. Der hat auch mal für die 60er gespielt.
Ja, genau.
Für beide.
Und auch für die Bayern.
Ja, genau.
Ich habe noch, ich weiß gar nicht, ob ich alle schaffe. Hast du noch Bock auf 4 oder reicht dir das jetzt?
Ja, gerne.
Dann machen wir jetzt schnell weiter. Colin Benjamin.
Colin Benjamin hat, glaube ich, ja, der hat nur bei 1860 gespielt.
Ja, genau. Und natürlich lange Zeit beim HSV, aber um den geht es jetzt hier nicht. Diego Contento.
Contento, der hat auf jeden Fall beim FC Bayern gespielt. Ich glaube auch in Sandhausen zuletzt. Aber ich glaube nicht bei 1860.
Genau, hat noch in Düsseldorf und für Girondin Bordeaux gespielt. So, Jens Jeremies ist der Vorletzte.
Ja, klar, der Staubsauger.
Ja.
Für beide.
Ja, und der aktuelle Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft, Antonio Di Salvo.
Antonio Di Salvo. Ja, auf jeden Fall. Für beide.
Auf jeden Fall ist die richtige Antwort.
Ja.
Das war das Quiz, das mir eingefallen ist, weil ich die Doku Rise and Fall gerade gucke und die sehr empfehlen kann.
Das ist ja lustig, ey.
Aber Werbung Ende.
Ja, sehr schön. Ja, okay. Ja, ich muss mir das unbedingt angucken. Aber es ist natürlich auch ein Brett, ne? Es ist so ein Zeitfresser. Hast du gesagt, 5-mal eine halbe Stunde? Da kann man ja schon Marathon laufen. Aber gut, ich habe eben sowas Ähnliches gemacht. Und zwar habe ich mir überlegt, ob du noch auf Spieler kommst, die sowohl für den FC St. Pauli als auch für den SC Freiburg gespielt haben. Weil wir hatten ja vorhin das Thema, deswegen musste ich auch eigentlich schon vorhin so lachen, dass ich gesagt habe, dass sie jetzt beim FC Bayern München spielen, obwohl ich das ja vorbereitet hatte, dass sie gegen den SC Freiburg spielen. Von daher...
Mir fallen spontan drei ein, also ganz spontan.
Ganz spontan?
Ja, Max Kruse, Zlatan Bayramovic und Johannes Flum.
Ah ja, es ist sehr, sehr gut. Es gibt auch noch einen Spieler.
Noah Weishaupt, leihweise ja auch in der vergangenen Saison bei St. Pauli gewesen.
Sehr gut. Es gibt auch noch einen Spieler, der jetzt bei Holstein Kiel spielt.
Ja, Robert Wagner.
Ist auch sehr gut. Es gibt noch einen Spieler, der meines Erachtens Norweger ist.
Mats Möller-Deli.
Ja, sehr gut.
Der auch. Der Fummelhobbit.
Ja, genau. Weißt du, wo der mittlerweile spielt?
Ja, der war in Nürnberg, aber den hat es dann ganz woanders hin verschlagen. Ich weiß es nicht.
Der spielt mittlerweile bei Molde FK.
Ah, okay.
Seit 2024. Und ich habe noch einen Spieler, da bin ich mal gespannt, ob du auf den kommst. Und zwar... hat der auch eine Werder-Vergangenheit und spielt aber mittlerweile nicht mehr.
In welchem Jahrzehnt bewegen wir uns gerade?
Er spielte für den FC St. Pauli.
Ah, ich weiß, Florian Bruns.
Oh, sehr gut.
Ja, sehr Co-Trainer, gut. Immer noch in Freiburg von Julian Schuster.
Ja, sehr gut.
Klar.
Auch lange gespielt beim FC St. Pauli, ne? Von 2006 bis 2013.
Gehörte zur Pokal B-Serienmannschaft 2005, ist von der Regionalliga mit St. Pauli bis in die Bundesliga aufgestiegen. Das sind Spieler, die unvergessen sind am Millantor.
Klar. Ja, aber du hast ja gerade eben auch schon welche genannt. Max Kruse ist natürlich bei Ramovic sehr gut. Und das waren die Spieler, die...
Johannes Flum auch.
Genau, Johannes Flum, genau, auch sehr gut.
Ja.
Von daher, sehr gut, hast du sehr gut gemacht. Das war's schon von mir.
Flum und Ehre.
Ich hoffe, du bist jetzt nicht enttäuscht.
Nee,
dass ich nicht so viel aufgezählt habe.
Ich mache solche Quizzes. Und ich glaube, für die, die uns zuhören, ist das auch immer eine ganz nette persönliche Challenge. Also mir würde sowas Spaß machen. Deswegen machen wir es ja auch.
Absolut.
Und für uns natürlich in erster Linie.
Hauptsache, wir machen ja also den Podcast sowieso hauptsächlich für uns und dann gucken wir mal, ob es doch so Feedback von außen gibt. Aber Stichwort Feedback von außen. Wir haben noch was für den Inhalt der Spotify-Playlist, oder?
Ja, haben wir. Also ich definitiv auch so ein bisschen als Mutmacher für alle Fußballfans, deren Vereine gerade eine Krise durchschreiten. Reason to Believe von Bruce Springsteen, ein Song, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ist vom Album Nebraska 82. Aber es gibt ein neues Album, genau das, Nebraska 82 Expanded Edition. Expanded Edition oder Extended Edition? Weiß ich nicht genau. Aber mir ist das irgendwie in meine Spotify, sagt man da auch, Timeline gespült worden. Und ich höre
Playlist.
Seit einiger Zeit immer mal wieder Bruce Springsteen Songs. Und dieser hier, Reason to Believe, würde sich auch auf unserer Liste ganz gut machen, habe ich mir gedacht.
Finde ich gut. Ich packe von der Boyband Westlife When You're Looking Like That auf die Playlist. Und das passt ja auch so ein bisschen zu dem, was der HSV und der FC St. Pauli momentan zeigen, vielleicht auch ein bisschen Holstein Kiel. Nach meiner Auffassung, haben wir jetzt ja ausführlich drüber gesprochen, schon ein kriseliges Gesicht. Ein kriseliges Gesicht passt auch zur Halloween-Zeit. Also When You're Looking Like That von Westlife.
Ja, wenn jetzt heute Halloween wäre, dann würde man wahrscheinlich die St. Pauli-Fans mit so einem Tabakovic-Trikot gut erschrecken können und die HSV-Fans mit dem Schiri-Outfit von Daniel Schlager, glaube ich.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Aber das war ja schon letzte Woche Halloween und deswegen,
ja.
Wir sind ja ein vorwärtsgewandter Podcast, deswegen nochmal die Frage, wo bist du am Wochenende? Ich weiß, dass du nicht in einem Fußballstadion bist, aber trotzdem bist du unterwegs. So viel darf man, glaube ich, verraten, ne?
Ja, das weiß ich noch gar nicht, ob ich vielleicht ja nicht doch in einem Fußballstadion sein werde. Aber die Frage ist...
In keinem Stadion, das sich in Norddeutschland befindet.
Das ist absolut richtig. Und wo ich sein werde, die Auflösung gibt es dann möglicherweise kommende Woche Montag oder Dienstag auf jeden Fall zur Anschlusszeit.
Genau, ich habe es glaube ich eben schon mal so ein bisschen untergefüttert bei HSV gegen Dortmund am kommenden Samstag. Und jetzt haben wir eine sehr lange Folge aufgezeichnet. Es ist schon spät, es ist schon stockfinster um kurz vor 22 Uhr. Ich sag mal gute Nacht. Aber ich sag auch noch alternativ guten Morgen und guten Tag für den Fall, dass ihr uns zu einem ganz anderen Zeitpunkt hört. Tschüss, tschüss, tschüss.
Ich sag auch tschüss und erinnere mich daran, das war das erste Spiel von Mirko Slomka als Trainer beim HSV, glaube ich 3-0 gegen Borussia Dortmund und die Bild-Zeitung titelte Mirko-Mania.
Anstoß, der Fußball-Podcast.